NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Januar 1731. Der Todestag des italienischen Klavierbauers Bartolomeo Cristofori.
Florenz im Winter des Jahres 1698. Der Musiker Francesco Manucci hat einen ganz alltäglichen Auftrag in einer Kirche zu erledigen, die in der Nähe des Palasts der Medici liegt.
Ich sollte den ehrwürdigen Prior von San Lorenzo fragen, ob die Musik der Karwoche dort stattfinden könnte. Mir wurde empfohlen, mit Anmut und Anstand mit ihm zu reden, weil er einen von Natur aus schwierigen Charakter hätte und immer Nein zu Musik zu sagen pflegte.
Nach dem Ende dieses Gesprächs sieht er durch ein Fenster auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort bemerkt er etwas Ungewöhnliches, und die Musikgeschichte ist Manucci heute noch dankbar, dass er diese Beobachtung aufschrieb.
Bevor ich den Raum verließ, sah ich Herrn Cristofori, wie er die Gemächer des Fürsten betreten wollte, um mit dem Fürsten irgendetwas zu besprechen. In der Hand hielt er eine Taste mit einem Gerät, ähnlich wie das eines Hammers, in der Größe etwas kleiner als die, die man normalerweise kennt.
Manucci geht auf die Straße und spricht Cristofori an.
Er sagte, dieser Hammer sei besser für Saitenschlagen geeignet als diejenigen, die er selber für ein neues Cembalo mit Piano und Pforte benutzte und die in dem Atelier 2 Jahre vor dem Jubiläum nach Wunsch des Fürsten Ferdinando hergestellt wurden.
Die beiden haben nur kurz miteinander gesprochen, aber diese Begegnung vor dem Medici-Palast reicht aus, um die Erfindung der modernen Klaviermechanik aktenkundig zu machen. Bartolomeo Cristofori hat also ein neues Cembalo mit Piano und Pforte für den Fürsten Ferdinando hergestellt, und nun zeigt er ihm eine Verbesserung der Hammermechanik. Nach der Verabschiedung von Cristofori eilt Manucci nach Hause.
Die Kälte mit Schnee und Wind packte mich draußen. Ich eilte die Straße herunter und ich spürte Schmerzen und plötzliches Zittern in dem ganzen Körper.
Wer war dieser Bartolomeo Cristofori?
Er war Kustos der dortigen Instrumentensammlung, also mehrere hundert Instrumente hat er zu beaufsichtigen gehabt. Er war für die Opernvorstellungen zuständig, dass die Instrumente hin und her transportiert werden, gestimmt werden. Und er hat auch vom Fürsten dann Aufträge gehabt und Instrumente gebaut. Also er hatte voll zu tun gehabt.
Berichtet Esther Fontana, die Direktorin des Musikinstrumentenmuseums in Leipzig. Cristofori war der erste festangestellte Instrumentenrestaurator, dessen Wirken man durch historische Quellen belegen kann.
Das Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig verfügt über 10 erhaltene Musikinstrumente von Cristoforis Hand.
Wer heute Cristoforis Instrumente im Original sehen will, der muss also nach Leipzig fahren, nicht nach Florenz. Berühren oder gar anspielen darf man die historischen Instrumente dort jedoch nicht. Sie werden von Glasvitrinen geschützt.
Aber man ist natürlich neugierig, wie sie wohl geklungen haben. Und wir haben zum Beispiel für diesen Zweck eine Tonaufnahme gemacht, die man auch als Ausstellungsbesucher anhören kann, auf den alten Originalflügel. Der Klang, was aus einer guten Kopie gewonnen werden kann, ist dem Originalklang, also vor 300 Jahren, wesentlich näher, als die leider alte Instrumente inzwischen von sich geben können.
Ganz sicher ist die Existenz des ersten Hammerklaviers dokumentiert, in Cristoforis Bestandskatalog aller Instrumente aus dem Besitz des Prinzen Ferdinando de' Medici aus dem Jahr 1700.
Ein Arpicimbalo von Bartolomeo Cristofori, das von neuer Erfindung ist. Es bringt das Piano und das Pforte hervor. Die Klaviatur mit 40 Tasten ist aus Buchsbaum und Ebenholz. Das Notenpult ist aus Zypresse, der Überkasten aus weißem Holz. Letzterer hat eine Umhüllung aus rotem Leder, ist mit grünem Taft ausgeschlagen und mit Goldband eingesäumt.
Und genau dieses Instrument steht heute in Leipzig, neben einem Cembalo von Cristofori, das noch die alte Mechanik hat, aber vom Äußeren her genauso aufgemacht ist wie das Hammerklavier.
Also wir sind sicher, dass diese Instrumentenpaar, schließlich ist es ein Hammerklavier und ein dazugehöriges Cembalo, in einem Chinoiserie-Raum stand. Weil die Instrumente roten Untergrund haben, dann können wir auch sicher sein, dass dieser Raum dann sogenannte rote Ausstattung hatte. Also Untergrund ist immer rot und darauf kommen diese chinesischen Motive.
Die Cristofori-Instrumente klangen nicht nur gut, sie waren auch eine Augenweide. Unikate, hergestellt für den Genuss weniger.
Also am Anfang konnte man sich nur als König oder Kurfürst oder ähnliche solche Instrumente leisten.
Cristofori baute nicht nur das weltweit erste Hammerklavier, sondern er versorgte und erfreute seinen Fürsten Ferdinando auch mit anderen exklusiven Instrumenten.
Er hatte sich selbst als Inventor, Erfinder bezeichnet. Das ist, ich glaube, ganz wichtig.
Zum Beispiel baute er ein ganz seltsames Klavichord. Auch dieses Instrument kann man in Leipzig sehen. Die Fragestellung war folgende:
Wie kann ich in eine ovale Form kurze und lange Saiten so unterbringen, dass es gar nicht sichtbar, wo ich die alle versteckt habe? Man hat eine symmetrische Form für ein Instrument, wo tiefe und hohe Töne gibt, sprich kurze und lange Saiten. Wie kann ich sie verteilen in einem ovalen Form? Er hat es geschafft.
Besonders durch das Muster der schwarzen Lackierung sieht das Instrument aus wie ein Möbelstück aus dem Art Deco oder Jugendstil, nicht wie vom Beginn des 18. Jahrhunderts. Es ist ein mechanisches Wunderwerk, aber auch ein ästhetisches Kunstwerk. Einzigartig und wertvoll wie die besten Gemälde aus seiner Zeit. Ein Klavichord ist ein sehr intimes Tasteninstrument, klein und transportabel, sehr leise und sensibel im Anschlag. Auch für dieses im 18. Jahrhundert verbreitete Instrument hat der Erfinder eine Verbesserung beigesteuert.
Er hat ein interessantes Hebelsystem, die Spielweise auf den Basstasten erleichtern. Also es gibt ein ganz ausgeglichenes Gefühl für den Spieler. Das ist einmalig.
Cristofori arbeitete exklusiv für die Medici-Fürsten. Marketing für seine neue Erfindung hätte er nie gemacht. Das wäre dem Hammerklavier fast zum Verhängnis geworden. Um Haaresbreite wäre das Instrument einfach im Instrumentendepot der Medici-Fürsten verschwunden. Wäre da nicht ein Deutscher gewesen. Es gibt ein Datum, an dem sich das Schicksal des Instruments zum Guten wendet, als in Dresden der Sohn von August dem Starken heiratet.
Und das ist das Jahr 1719, wo eine Trippelhochzeit stattfindet. Die Feierlichkeiten dauern tatsächlich Monate. Und da wird das teuerste Theater, was in Dresden je gegeben hat, und zwar von Lotti, eingeladen mit der ganzen Truppe. In diesem Umfeld mit Lotti erscheint höchstwahrscheinlich auch ein Instrument von Cristofori.
Der Komponist und Theaterintendant Antonio Lotti lebte und wirkte auf Einladung von August dem Starken 2 Jahre in Dresden. Zeit genug für den sächsischen Instrumentenbauer Gottfried Silbermann, das neuartige Hammerklavier von Cristofori zu studieren. Das Manko des Cembalos hatte auch er längst erkannt.
Zu Cristoforis Zeiten hat man das so formuliert: Es gibt kein Licht und Schatten.
Es gibt also innerhalb eines musikalischen Abschnitts keine dynamische Entwicklung von laut zu leise und umgekehrt. Weil beim Cembalo durch den Druck der Taste die Saiten mit einem Kiel angerissen oder angezupft werden. Silbermann hatte schon selbst versucht, die Mechanik des Cembalos weiterzuentwickeln, doch ohne Erfolg.
Ich kann mir vorstellen, dass Gottfried Silbermann das sofort auseinandergenommen hat und ganz genau angeschaut hat und sich Skizzen gemacht hatte.
Meint Esther Fontana, die Direktorin des Musikinstrumentenmuseums in Leipzig. Silbermann begreift die geniale Erfindung Cristoforis. Beim Hammerklavier schlägt ein mit Filz oder Leder bespannter kleiner Hammer die Saiten an. Durch den unterschiedlich starken Druck auf die Taste kann man den Hammer sanft oder energisch gegen die Saite prallen lassen. So entsteht ein leiser oder ein lauter Ton. Und Cristoforis Mechanik holt den Hammer auch schon im Moment des Anschlags wieder in die Ausgangsposition zurück, damit man die Saite, wenn man will, ganz schnell erneut anschlagen kann. Aus heutiger Sicht würden wir sagen, Silbermann betrieb Produktpiraterie. Aber das sah man vor 300 Jahren natürlich anders.
Durch die Nachbauten von Silbermann ist überhaupt diese Erfindung bekannt geworden. Und das ist ja großartig.
Das Hammerklavier löste das Cembalo erst nach und nach ab. Lange wurden beide Instrumente im 18. Jahrhundert nebeneinander gebraucht. Das Hammerklavier war
für Begleitinstrument, zum Beispiel für Sänger oder für eine Flöte, gedacht. Rezitativo-Instrument zum Beispiel. Und das Cembalo eben für Orchester als basso continuo Instrument.
Silbermanns Zeitgenosse Johann Sebastian Bach konnte sich von seinem Gehalt als Leipziger Thomaskantor kein Hammerklavier leisten. Aber Friedrich der Große hatte diese Instrumente in Potsdam. Und als Bach 1747 dort zu Besuch war, improvisierte er auf einem Hammerklavier von Silbermann über ein von Friedrich dem Großen vorgegebenes Thema. Rest ist Geschichte. Lehnten sich Cristoforis und Silbermanns Hammerklaviere vom Tonumfang und der Lautstärke her noch sehr an das Cembalo an, so entwickelte sich das Instrument in den folgenden 175 Jahren zu dem, wie wir es heute kennen. Der Klang wurde immer kräftiger, die Tastenanzahl wurde größer, der hölzerne Rahmen durch einen aus Gusseisen ersetzt. Die Instrumente wurden in Serie billiger hergestellt und dadurch zur industriellen Massenware. Schließlich gab es im 19. Jahrhundert in jedem gutbürgerlichen Haushalt ein Klavier und die jungen Damen lernten neben Handarbeiten und Französisch auch das Klavierspiel. Und Beethoven machte das Instrument mit seinen Klaviersonaten und Klavierkonzerten so populär, dass nach ihm die Zahl der Kompositionen für dieses Instrument geradezu explodierte.
Es gibt Entwicklungen und da kommen tausende von Erfindungen und kleine Verbesserungen dazu. Und dann ist ein Punkt erreicht, wo es nichts mehr dazu kommt. Dann ist das Objekt, in diesem Fall ein Musikinstrument, perfekt. Übrigens, sowas kennen wir. Also das ist ja nicht erstmalig in der Industriegeschichte. Und beim Klavier, deshalb können wir das so sagen, 1872, das moderne Instrument ist fertig.
'72 ist der Steinway-Flügel technisch ausgereift und der Pianist Anton Rubinstein spielt als Werbefeldzug für den Instrumentenbauer auf einer Tournee 215 Konzerte. Die Hammermechanik ist noch in jedem heutigen Flügel im Prinzip dieselbe wie bei Bartolomeo Cristofori. Dessen Leben nahm übrigens einen wesentlich unspektakuläreren Verlauf als die Geschichte seines Instruments, des Hammerklaviers. Er blieb zeitlebens Kustos der Instrumentensammlung der Medici-Fürsten in Florenz und starb dort heute vor 280 Jahren im Alter von 75 Jahren. Ein Ölgemälde von 1726, dessen Original leider im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen ist, zeigt ihn stolz und vornehm gekleidet, mit weißer Perücke vor einem Tasteninstrument stehen. In seiner linken Hand hält er ein Schriftstück, darauf zu sehen die Beschreibung der von ihm erfundenen Hammermechanik. Ein roter Brokatvorhang ziert den Hintergrund und eine Fensteröffnung gibt den Blick frei auf die Stadt Florenz, in der er mehr als 40 Jahre lang lebte. Cristoforis Instrumente sind heute so wertvoll wie die Geigen seines Zeitgenossen Antonio Stradivari.
Die gehören zu den ganz wichtigsten. Wir haben natürlich auch noch andere sehr wichtige Gruppen von Musikinstrumenten. Aber dieser Cristofori, ich kann Ihnen sagen, die sind die wertvollsten.
Im Zeitzeichen erinnerte Walter Liedtke an Bartolomeo Cristofori, der am 27. Januar 1731 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.